von solchen Sündenböcken und Goldeseln in Zeiten großer Angst oder Pandemie und Ausnahmezustand. Ein Radio-Essay von Hubert Brieden. Kapitel 1: Neuartige Seuchen und die Ursachen der Pandemie. Teil 1a: Fleischproduktion, Millionenstädte, Umweltzerstörung. Für manche Virologen, Biologen, Epidemiologen, Mediziner, Historiker und Sozialwissenschaftler kam das Covid-19-Virus nicht sonderlich überraschend. Denn bereits Ende der 1990er Jahre war aufgefallen, dass immer wieder Zoonosen entstanden. Das sind Viren, Bakterien oder Parasiten, die plötzlich in der Lage sind, Artgrenzen zu überschreiten, also auch von Tieren auf Menschen überzuspringen oder umgekehrt. Höchst gefährlich können Zoonosen deshalb sein, weil die infizierten Organismen gegen diese Mutationen noch keine Immunabwehr aufgebaut haben. Öffentlich bekannt geworden war diese Entwicklung erstmals 1997, als die Vogelgrippe Influenza A5N1 in verschiedenen Regionen ausbrach und erstmals auch Menschen ansteckte. Eines der am meisten betroffenen Gebiete war Südchina. Hier besonders die Millionenstadt Guangdong und das Perlflussdelta, wo massenhaft vor allem Haus- und Wildenten, aber auch Hausschweine mit Menschen auf engstem Raum zusammenleben. Matthias Martin Becker skizziert im Vorwort der deutschen Ausgabe des Buches Big Farms Make Big Flu, also große Farmen produzieren große Grippeepidemien, des US-amerikanischen Evolutionsbiologen und Epidemiologen Rob Wallace die weitere Entwicklung. Zitat: Im März 2002/03 entstand ein neues Coronavirus, das das erste schwere akute Atemwegssyndrom, Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS, auslöst. 2009 folgte die Schweinegrippe, Influenza AH1N1. 3 Jahre später MERS, Middle East Respiratory Syndrome, ebenfalls ausgelöst durch ein Coronavirus. Neben neuen Erregern greifen böse alte Bekannte wie Ebola, Zika-Virus mit stärkerer Wucht um sich. Auch das Dengue-Fieber, das von Stechmücken übertragen wird. Unter Wild- und Hausschweinen wiederum grassiert seit 2014 die wahrscheinlich größte Tierseuche der Geschichte. Das Virus der afrikanischen Schweinepest verbreitete sich von Afrika nach Asien, weiter nach China und tötete dort über die Hälfte der Schweinepopulation. Becker zitiert den ehemaligen Leiter des Global Influenza Programms der Weltgesundheitsorganisation WHO, der bereits 2004 sagte, Zitat: Nach der Pandemie wird das Schwierigste sein, der Öffentlichkeit zu erklären, warum wir nicht gehandelt haben, obwohl es genügend Warnungen gegeben hatte. Zitat Ende. 2005 erschien auf Englisch und Deutsch eine Studie des US-amerikanischen Historikers Mike Davis mit dem Titel Vogelgrippe zur gesellschaftlichen Produktion von Epidemien. Davis hatte sich als Autor einer Studie über Megastädte, auf Deutsch Planet der Slums, einen Namen gemacht. Nun beschrieb er die biologischen und gesellschaftlichen Ursachen für das vermehrte Entstehen von Zoonosen, die dadurch verursachten Epidemien und deren gesellschaftliche Folgen. Davis fasst seine Forschungsergebnisse zusammen. Zitat: Der springende Punkt der Bedrohung durch die Vogelgrippe ist, wie wir sehen werden, dass eine Influenza-Mutation albtraumhafter Virulenz, die sich in vom globalen Agrokapitalismus geschaffenen Nischen ausgebildet hat und sich dort verschanzt, derzeit dabei ist, sich ein oder zwei neue Gene zu suchen, die es ihr möglich machen, in pandemischer Geschwindigkeit durch dicht besiedelte Städte mit zunehmend armer Bevölkerung zu ziehen. Ein Schicksal, das weitgehend von uns provoziert worden ist. Von Menschen verursachte ökologische Schocks wie Ferntourismus, Zerstörung von Feuchtgebieten, industrielle Revolution der Massentierhaltung und Verstädterung der Dritten Welt sowie das damit einhergehende Entstehen von Megaslums sind dafür verantwortlich, dass die außergewöhnliche Mutationsfähigkeit der Influenza dabei ist, sich zu einer der größten biologischen Kräfte auf unserem belagerten Planeten zu entwickeln. Die zunehmende Armut in den Städten ist nur ein Grund für die erschreckende Anfälligkeit gegenüber dieser und anderen Krankheiten. Dazu kommt noch die Vernachlässigung der Impfstoffentwicklung durch die pharmazeutische Industrie, die Infektionskrankheiten für unprofitabel hält, sowie die Verschlechterung oder gar der Zusammenbruch der öffentlichen Gesundheitsstrukturen in einigen reichen ebenso wie in den armen Ländern. Soweit die Literatur aus dem Jahr 2005. Ausgehend von der Beobachtung, dass ein Großteil der neuartigen Influenza-Epidemien in Südchina entstand, analysiert der Historiker die dortigen grundlegenden Umwälzungen in der Massentierhaltung zwischen 1980 und 1990. Für ihn handelt es sich um einen Teilaspekt der vollständigen Eroberung der Landwirtschaft durch den Agrokapitalismus im großen Maßstab, der in Kombination mit der Industrialisierung Südchinas, dem damit einhergehenden Entstehen von Megastädten und der Herausbildung weltweiter Handels- und Personenströme für Entstehung und Verbreitung von Zoonosen ideale Bedingungen schafft. Es ist bekannt, dass die gigantischen Tierzuchtbetriebe und Schlachthöfe in unmittelbarer Nachbarschaft von dicht besiedelten Städten nicht auf Südchina beschränkt sind. Die Folge? In den letzten 20 Jahren kam es in verschiedenen Weltregionen zu verheerenden Ausbrüchen von Vogelgrippe und anderen Epidemien, über die zum Teil in den Medien berichtet wurde. Millionen von Hühnern und Schweinen mussten in China, Thailand, den USA, den Niederlanden, Deutschland und anderen Ländern gekeult werden, um ein weiteres Ausgreifen der Seuchen zu verhindern. Vielfach, darauf weist Davis hin, wurden diese Epidemien aber von der Fleischwirtschaft und den jeweiligen Regierungen vertuscht. Covid-19 entstand möglicherweise auf einem Wildtiermarkt in der Millionenstadt Wuhan. Hier wurden die ersten Infizierten registriert. Einige Indizien sprechen aber auch dafür, dass es im Zusammenhang mit der Schweinefleischproduktion entstand, denn einige der infizierten Händler auf dem Markt hatten ausschließlich Schweinefleisch im Angebot. Bei den Wildtierfleischproduzenten handelt es sich nicht um Jäger, die hier und da Wild erlegen oder fangen und es dann auf lokalen Märkten verkaufen, sondern um kapitalkräftige Unternehmen, die aufgrund der Ausdehnung der industriellen Landwirtschaft gezwungen seien, so Rob Wallace, Zitat, immer tiefere Waldgebiete zu durchkämmen, Zitat Ende. Dadurch steige die Wahrscheinlichkeit, auf neue Krankheitserreger zu stoßen und gleichzeitig sinke die ökologische Komplexität, mit denen die Wälder die Übertragungsketten unterbrechen. Zu den Märkten schreibt Wallace, Zitat, Lebendmärkte, Wet Markets und exotische Nahrungsmittel gehören in China zum Alltag, ebenso wie die industrielle Lebensmittelproduktion. Seit der wirtschaftlichen Liberalisierung nach Mao existieren beide Ernährungsarten nebeneinander. Tatsächlich hängen sie vermittels Landnutzung miteinander zusammen. Die Auswirkung der industriellen Produktion drängt freilebende Tiere, die zunehmend vermarktet werden, in die letzten unberührten Naturräume zurück. Über die Jagd verbreitet sich dann eine größere Bandbreite potenziell pandemischer Krankheitserreger. Periurbane Siedlungen mit zunehmendem Umfang und steigender Bevölkerungsdichte vergrößern die Kontaktfläche zwischen wilden Tierpopulationen und den gerade urbanisierten Gebieten und damit den Übergang von Krankheitserregern zwischen den Gattungen. Zitat Ende. Nach dem Ausbruch der Schweinepest in Afrika und dann auch in China stieg die Nachfrage nach Wildfleisch. In China wurden 2019 rund 130 Millionen Schweine bis zu einem Drittel des Gesamtbestandes gekeult. Neben den Wildtierfleischunternehmen versuchten deutsche Fleischkonzerne, die Marktlücke zu schließen. Bereits 2018 gingen 70% der deutschen Fleischprodukte in den Export, davon ein Viertel nach China. Durch europäische Agrarsubventionen wurde die Massentierhaltung von Schweinen und Hühnern vorangetrieben. Die deutsche Regierung und Politiker förderten den Fleischexport nach Kräften. In die Schlagzeilen geriet Ex-SPD-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der sich beim Tönnies-Fleischkonzern für einen monatlichen Pauschalbetrag von 10.000 Euro als Berater betätigte, um den Export nach China anzukurbeln. Der Fleischkonsum, für den massenhaft geworben wird, hat hierzulande trotz Zunahme des Bevölkerungsanteils, der sich fleischlos ernährt, kaum abgenommen. Auch der Fleischmarkt wurde liberalisiert. Ehemals kommunale Schlachthöfe privatisiert. Die Folge? Seit der Jahrtausendwende ist eine Zentralisierung und Monopolisierung der Fleischindustrie zu beobachten. In Deutschland wurden in diesem Zeitraum 38% der Rinder, 82% der Schweine und 53% der Hühnerhaltung aufgegeben. Gleichzeitig sind die Massentierhaltungsbetriebe gewachsen. Zum Beispiel wurden 2001 pro Betrieb im Schnitt noch 223 Schweine zusammengepfercht. 2019 waren es bereits 1229 Tiere. In der Schlachtung und Fleischverarbeitung ist die Monopolisierung besonders weit fortgeschritten. Tönnies, Beyond Food, Westfleisch und PHW beherrschen heute das Geschäft mit der Massenschlachtung. Marktführer Tönnies, der 2019 7,3 Milliarden Euro einnahm, lässt in Deutschland mit jährlich 16,7 Millionen getöteten Tieren fast jedes dritte Schwein schlachten. Die Tötung und Zerlegung von Vogeltieren wird von der PHW-Gruppe, Marke Wiesenhof, angeführt, die hier de facto ein Monopol innehat. Gleichzeitig hat sich der Auslandsumsatz der Fleischwirtschaft gemessen an ihrem Gesamtumsatz seit Beginn der 2000er Jahre verdoppelt und liegt nun bei knapp 20%. Tönnies hat 2019 bereits 50% seiner Umsätze durch den Export erwirtschaftet. Der wichtigste Absatzmarkt sind die EU-Staaten, deren Produktion durch das deutsche Kapital niederkonkurriert wird. Aber auch die Arbeits- und Lebensbedingungen der hier tätigen Menschen, zum Großteil Wanderarbeiter und Arbeiterinnen aus europäischen Niedriglohnländern, wurden immer miserabler. Obwohl inzwischen allgemein bekannt ist, dass die Fleischproduktion einen wesentlichen Faktor der Klimaerwärmung darstellt und in der Massentierhaltung die Wahrscheinlichkeit des Entstehens immer gefährlicherer Zoonosen rapide zunimmt, fördert der Staat die Fleischexporte, etwa durch ein Exportförderungsprogramm des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, das den Fleischkonzernen mit Unterstützung aus der Politik dabei helfen soll, neue Märkte zu erschließen. Der Ausbruch der Schweinepest und die Schließung des chinesischen Marktes für Schweinefleisch aus Deutschland blieben nicht ohne Folgen für den Fleischexport. Nicht nur dem Epidemiologen Rob Wallace und dem Historiker Mike Davis ist bewusst, dass das verstärkte Auftreten zoonotischer Viren nur verstanden werden kann durch gemeinsame Analysen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen unterschiedlicher natur- und gesellschaftswissenschaftlicher Fachgebiete. Allen Beteiligten sei klar, dass es sich beim Kampf gegen die Ursachen für das Entstehen immer rascher entstehender Zoonosen um einen Teil des Kampfes gegen die globale Umweltzerstörung handle und dass die Menschheit vor einem Abgrund stehe. Zu den drängendsten ökologischen und sozioökologischen Problemen zählten sie die Zerstörung der Habitate, den Verlust der biologischen Vielfalt, kollabierende Ökosysteme und neue Krankheiten. Doch die Ursachen der Pandemie spielten und spielen in den öffentlichen Debatten und in den Medien kaum eine Rolle. Fast ausschließlich wurde und wird darüber geredet, wie man das Problem technisch, nämlich durch Impfungen, in den Griff bekommen könne, um so schnell wie möglich zum alten Zustand zurückkehren zu können, der ja gerade zu dem Desaster geführt hatte. Zu keinem Zeitpunkt gab es in Deutschland einen kompletten Lockdown. Die Industrieproduktion wurde aufrechterhalten. Handwerksbetriebe, die Bauwirtschaft, Versandhandel etc. arbeiteten munter weiter. Tag für Tag fuhren vor allem die ärmeren Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit. Die sogenannte soziale Distanz war und ist im Privatleben gefordert, kaum aber am Fließband. Selbst die Fleischwirtschaft produzierte und produziert weiter auf Hochtouren und Schlachthöfe entwickeln sich, wie abzusehen war, in den USA, Kanada, Brasilien, Irland und Deutschland bald zu Corona-Hotspots. Knapp die Hälfte der 25 Corona-Hotspots in den USA waren Schlachthöfe. Einige Zahlen aus Deutschland vom Frühjahr 2020. 412 Infizierte bei Müllerfleisch in Birkenfeld, 131 bei Vion in Bad Bramstedt, 92 bei West Crown in Dissen, 268 bei Westfleisch in Coesfeld und 40 in Oer-Erkenschwick, 77 bei Wiesenhof in Bogen und 1700 bei Tönnies in Gütersloh. Betroffen waren vor allem Wanderarbeiter aus osteuropäischen Ländern. Nach kurzen Pausen und kleineren Veränderungen zum Infektionsschutz produzierten die Betriebe weiter. Grundlegende Änderungen stehen nicht zur Debatte. Vor allem der Export von Fleisch soll weiterlaufen. Die niedersächsische Landesregierung genehmigte im Oktober 2020, kurz vor dem zweiten Teil-Lockdown für Kunst, Kultur und private Kontakte, die Samstags- und Sonntagsarbeit in Schlachthöfen, um die angesichts der grassierenden Schweinepest unter Druck geratenen industrialisierten Großzuchtbetriebe zu entlasten. Dass die Produktion in Schlachtbetrieben ausgeweitet wurde, wo es immer wieder zu Massenausbrüchen von Corona-Infektionen kam, Kulturveranstaltungen mit Hygienekonzept, wo Hotspots nicht zu beobachten gewesen waren, dagegen unterbunden wurden, dürfte unter Gesundheitsaspekten nicht mehr nachzuvollziehen sein. Unter ökonomischen dagegen schon. Auch in der Pandemie soll sich die deutsche Fleischindustrie auf dem Weltmarkt behaupten. So viel Verständnis wie für die Fleischindustrie mochte der niedersächsische Ministerpräsident im November 2021 für Ungeimpfte nicht aufbringen. Diese sollten weitgehend aus dem kulturellen und sozialen Leben ausgegrenzt werden. Dies und das Impfen sei seiner Meinung nach die einzige Lösung. Doch wie sollte es eine Lösung der Probleme geben, wenn dessen Ursachen systematisch ausgeblendet werden? Bereits 2009 hatte der Epidemiologe Rob Wallace festgestellt, Zitat, die Kosten der Massentierhaltung und der industrialisierten Landwirtschaft werden routinemäßig externalisiert. Schon seit langem ist der Staat gezwungen, die Rechnung für die Folgekosten zu begleichen, darunter die gesundheitlichen Probleme der Beschäftigten, die Verschmutzung der Umgebung, kontaminierte Nahrungsmittel und Schäden für die Transport- und Gesundheitsinfrastrukturen. Nun ist der Staat angesichts der Bedrohung durch die Influenza wieder bereit, die Kosten zu übernehmen, damit die industrielle Landwirtschaft ungestört ihren Geschäften nachgehen kann. Diesmal allerdings die Kosten für eine weltweite Pandemie, für die das Agrarbusiness einen Gutteil der Verantwortung trägt. Das ökonomische Kalkül ist bemerkenswert. Die Regierungen der Welt sind gewillt, diese Branche mit einer Milliarde Dollar nach der anderen zu subventionieren, denn sie bezahlen für die Schadensbegrenzung in Form von Impfungen für Tier und Mensch, Tamiflu, das ist ein antivirales Medikament, und Reinigungsaktion. Erstaunlicherweise scheint das Establishment bereit zu sein, einen Großteil der weltweiten Produktivität aufs Spiel zu setzen, die katastrophal einbrechen wird, wenn zum Beispiel in Südchina eine tödliche Pandemie ausbrechen wird. Von Millionen von Menschenleben einmal ganz abgesehen. Zitat Ende. Ende 2020, 11 Jahre später, betonte Wallace, er gehe davon aus, dass weitere Zoonosen bereits, Zitat, pandemisches Potenzial ausgebildet hätten. So sei er ebenso wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen eher überrascht gewesen, dass ein neues Beta-Coronavirus entstanden sei, er sei mit einer Zoonose der afrikanischen Schweinepest zu rechnen gewesen. Und weiter, Zitat, zahlreiche Klassen von Viren und Bakterien haben sich den evolutionären Raum erschlossen, den wir ihnen geschaffen haben. Die Massentierhaltung spielt eine besonders schädliche Rolle, weil sie die evolutionäre Entwicklung der Erreger hin zu einer größeren Virulenz beschleunigt. Und leider gibt es keine Garantie, dass die Sterblichkeit unter den Infizierten bei der nächsten Pandemie nicht 5 oder 10% betragen wird. Zitat Ende. Auf die Frage, welche Reaktion angesichts dieser Bedrohung angemessen sei, meinte er, Zitat, wir müssen die kapitalistische Landwirtschaft abschaffen, insbesondere die Viehzucht in ihrer gegenwärtigen Form. Die ganze Art der Nahrungserzeugung und Landnutzung muss umgestaltet werden. Wir brauchen eine regenerative, nachhaltige Agrikultur. Die globale kapitalistische Landwirtschaft ist eine wesentliche Ursache des Klimawandels und der ökologischen Krise insgesamt. Die Gefahr durch Pandemien ist nur ein weiterer Aspekt dieser Krise. Zitat Ende. Auch das Friedrich-Löffler-Institut, zuständig für Tierseuchen, versucht sich inzwischen auf die neuen Gefahren einzustellen. In Neustadt-Mecklenhorst in der Region Hannover wird zurzeit auf einem Gelände von rund 310.000 Quadratmetern für ca. 100 Millionen Euro eine neue Niederlassung des Instituts errichtet, in dem später in Labor-, Besprechungs- und Verwaltungsgebäuden mehr als 100 Beschäftigte tätig sein sollen. Teile der bisher in Celle tätigen Forschungseinrichtung sollen hierher verlagert werden. Wie schon in der Vergangenheit sollen in Kooperation mit dem Institut für Nutztiergenetik Mariensee Nutztiere auch genetisch unter Vermeidung von Tierseuchen und Krankheiten an die Massentierhaltung angepasst werden. Ein Forschungsfeld wird das Entstehen von Zoonosen in der industriellen Tierhaltung sein. Es geht dem Friedrich-Löffler-Institut also nicht um die Beseitigung der Ursachen für das Entstehen von Zoonosen, die in der Massentierhaltung zu suchen sind, sondern darum, unter Beibehaltung der Massentierhaltung genmanipulierter Tiere das Entstehen von für Menschen gefährliche Zoonosen zu vermeiden. Damit ist das Friedrich-Löffler-Institut nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Ungeklärt ist bislang, inwieweit die Forschung zu Zoonosen und gefährlichen Krankheitserregern eine Gefahr für die Menschen darstellen könnten, die im Umfeld des Standortes Mecklenhorst leben. Teil 1b – Frühe Warnungen. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die seit Jahren das verstärkte Auftreten zoonotischer Krankheitserreger beobachtet hatten, waren vom Ausbruch von Covid-19 1920 wenig überrascht. Überraschend war eher, dass etwas Ähnliches nicht früher passiert war. Auch die Bundesregierung war bereits 2006 aktiv geworden und initiierte die nationale Forschungsplattform Zoonosen. Eingebunden waren das Robert-Koch-Institut, zuständig für die Gesundheit der Bevölkerung, das Friedrich-Löffler-Institut, zuständig für Tierkrankheiten und Tierseuchen, sowie das für Medikamente zuständige Paul-Ehrlich-Institut. 95 Forschungsprojekte, die sich mit dem Entstehen von Zoonosen befassten, wurden durch das Bundesforschungsministerium gefördert. Das Problem war ebenso bekannt wie die Möglichkeiten der Vorsorge für den Fall immer wahrscheinlicher werdender Epidemien. Grundlegende Voraussetzung für die Verhinderung wäre die Beseitigung der ökonomischen und ökologischen Fehlentwicklung gewesen. Doch dazu fehlte in allen Ländern der politische und ökonomische Wille. Im Gegenteil, man setzte weiter, nicht zuletzt durch massive staatliche Förderung, auf den Ausbau der industrialisierten Landwirtschaft und Fleischerzeugung und trieb die flächendeckende Zerstörung lebensnotwendiger Ökosysteme weiter voran. Schon lange hatten Wissenschaftler auch gefordert, die Gesundheitssysteme aller Länder auf den immer wahrscheinlicher werdenden Ausbruch einer Pandemie vorzubereiten. Zu Beginn des Jahres 2013 veröffentlichte die Bundesregierung einen Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012, der durch das Robert-Koch-Institut und andere Bundesbehörden unter Koordination des Bundesinnenministeriums erarbeitet worden war und der Anfang 2013 dem Bundestag per Drucksache zur Kenntnis gegeben wurde. Zwei mögliche Katastrophenszenarien wurden dort beschrieben. Mögliche Folge einer Überschwemmung und des Ausbruchs einer Pandemie durch ein SARS-Virus. Erstaunlich genau wurde das Szenario vorausgesagt, welches wir im Frühjahr 2020 erlebt haben. In der Studie heißt es, Zitat, die Wahl eines SARS-ähnlichen Virus erfolgte unter anderem auf dem Hintergrund, dass die natürliche Variante 2003 sehr unterschiedliche Gesundheitssysteme schnell an die Grenzen gebracht hat. Zitat Ende. Die Ausbrüche von Epidemien, verursacht durch SARS-Viren und deren Folgen, waren also zur Kenntnis genommen worden. Erklärungen für gehäufte Ausbrüche in bestimmten Regionen werden nicht gegeben und damit die Ursachenforschung ausgeblendet. Im Papier heißt es, Zitat, das Auftreten von neuartigen Erkrankungen ist ein natürliches Ereignis, das immer wieder vorkommen wird. Es ist aber in der Praxis nicht vorhersehbar, welche neuen Infektionskrankheiten auftreten, wo sie vorkommen werden und wann das geschehen wird. Daher ist eine spezifische Prognose nicht möglich. Zitat Ende. Das Auftreten neuartiger Erkrankungen, Epidemien und Pandemien, sei es die Pest, die spanische Grippe, HIV oder das SARS-Virus, waren in der Geschichte der menschlichen Gesellschaften noch nie einfach nur unerklärliche natürliche Phänomene, sondern hatten immer soziale, ökonomische, ökologische und politische Ursachen. Die Verengung des Blickwinkels durch das Robert-Koch-Institut und die Ignorierung eines Teils der internationalen interdisziplinären wissenschaftlichen Diskurse machten eine Ursachenbekämpfung unmöglich. Letztlich widersprach die eigene sehr exakte und realitätsnahe Beschreibung des Verlaufs der Pandemie mit Ausgangspunkt in Südchina der Behauptung, es handle sich um ein natürliches Ereignis und eine spezifische Prognose sei unmöglich. Anders als andere Forscher stuft das Robert-Koch-Institut in seiner Risikoanalyse die Eintrittswahrscheinlichkeit einer SARS-Pandemie lediglich in Klasse C als, Zitat, bedingt wahrscheinlich ein. Das heißt, mit ihr sei in einem Zeitraum von 100 bis 1000 Jahren zu rechnen. Abgesehen von der großen zeitlichen Schwankung ist das Dumme an Wahrscheinlichkeitsrechnungen, dass sie über den Zeitpunkt der Katastrophe nichts aussagen. Seit der Diskussion um die Nutzung der Atomkraft ist allgemein bekannt, dass der unwahrscheinliche Ernstfall schon heute eintreten kann. Außerdem widerspricht die Häufigkeit des Auftretens von Epidemien seit Ende der 1990er Jahre dieser Einschätzung. Das Robert-Koch-Institut beschrieb den Ausbruch der Pandemie zwar sehr genau, schätzte das Virus aber als erheblich gefährlicher ein, als es de facto bislang heute ist, und ging daher davon aus, dass die medizinische Versorgung bundesweit zusammenbricht. Weiter ging das Robert-Koch-Institut in seinem Szenario davon aus, dass es zu Engpässen sowohl beim medizinischen Personal als auch bei der Versorgung mit Arzneimitteln, Medizinprodukten, Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln kommt. Insgesamt ging die Behörde von drei Infektionswellen aus, die sich über 3 Jahre erstrecken, ehe ein Impfstoff entwickelt wird. Teil 1c: Kommerzialisierung und Abbau des Gesundheitswesens. Das Szenario lag der Bundesregierung und dem Bundestag ab Januar 2013 vor, doch die Warnungen blieben unbeachtet. Wie zuvor wurde der Abbau des öffentlichen Gesundheitswesens weiter vorangetrieben. Einige Zahlen. 1971 gab es in Gesamtdeutschland, also der DDR und der BRD zusammen, 4.165 Krankenhäuser mit 877.992 Betten. 1991 war diese Zahl auf 2.411 Krankenhäuser und 665.565 Betten geschrumpft, von denen 2015 noch 1.956 Krankenhäuser und 499.351 Betten übrig geblieben waren. Zwischen 1971 und 2015 wurden also 53% des Krankenhausbestandes und 43,1% des Bettenbestandes abgebaut. Dabei hätte beides erweitert werden müssen, denn die Bevölkerungszahl wuchs in dieser Zeit von 78,3 auf 82,2 Millionen, also um 5%, und die Lebenserwartung stieg um etwa 10 Jahre. Übrigens wurde auch das Personal in den Gesundheitsämtern zwischen 2000 und 2014 von 39.000 auf 29.000 reduziert. Wäre das nicht geschehen, hätte dort nach Ausbruch der Pandemie nicht die Bundeswehr eingesetzt werden müssen. Aber offensichtlich ist der zunehmende Einfluss des Militärs politisch gewollt. Am 21. November 2021 wird gemeldet, dass die Führung eines Corona-Krisenstabes von einem Bundeswehrgeneral übernommen werden soll. Wenn das Militär zunehmend das Leben der Zivilgesellschaft bestimmt, spricht man im Allgemeinen von Militarismus. Eine erschreckende Entwicklung, zumal in Deutschland. Wie in Deutschland wurde auch in den meisten anderen Ländern entsprechend der sich durchsetzenden neoliberalen Wirtschaftsdoktrin das öffentliche Gesundheitswesen massiv abgebaut. In sämtlichen Ländern der Europäischen Union, in China, Russland, außerdem in den USA, wo es ebenso wie in vielen armen Ländern des Südens ein funktionierendes Gesundheitssystem für alle nie gegeben hatte. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina forderte 2016 in einem Grundsatzpapier die radikale Reduzierung der Krankenhäuser. Presseartikel wiesen darauf hin, dass die Vorschläge eine Reduzierung von ca. 1600 auf 300 Krankenhäuser bedeuten könnten. Im November 2021 forderte dieselbe Leopoldina angesichts fehlender Intensivbettenkapazitäten die Einführung von 2G-Regeln und die Impfpflicht für sogenannte Multiplikatoren. Darunter versteht sie Krankenhaus- und Altenpflegepersonal sowie Lehrer und weitere Berufsgruppen mit, Zitat, viel Kontakt zu anderen Menschen, was immer das heißen mag. Und der Impfstatus der Betroffenen soll gegenüber dem Arbeitgeber offengelegt werden. In Deutschland forderte der Gesundheitsminister noch 2019 die weitere Reduzierung von Krankenhäusern und Notaufnahmestationen. Die sofort bei Ausbruch der Pandemie zutage tretenden katastrophalen Zustände in Krankenhäusern und weitgehend privatisierten Altenheimen sind auf den ökonomisch und politisch gewollten Abbau des Gesundheitssystems, die verheerende Vorsorgepolitik von Regierung und Betreibern zurückzuführen und auf das vollständige Ignorieren der seit Jahren vorliegenden Warnungen vor einer SARS-Pandemie. Dass in deutschen Krankenhäusern und Altenheimen nicht die gleichen Zustände zu beklagen waren wie in Italien und Spanien, ist wahrscheinlich nicht zuletzt dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass hier die Pandemie einige Zeit später ausbrach. Alle hektisch getroffenen Notmaßnahmen wären unnötig gewesen, wenn es ein Gesundheitssystem gäbe, das an den Bedürfnissen der Menschen orientiert wäre und nicht an den Profitinteressen von Pharmaindustrie, Krankenhauskonzernen und Ärzteverbänden, deren Ziel es ist, Krankheit in Wert zu setzen. Auch der erneute Teil-Lockdown im November 2020 wurde, wie im vorausgehenden Frühjahr, mit der Gefahr der Überlastung des Gesundheitswesens begründet. Ein erneutes Armutszeugnis für die Regierungspolitik. Warum wurden angesichts der großen Wahrscheinlichkeit weiterer Infektionswellen nicht die Sommermonate genutzt, massiv in den Ausbau der notwendigen Krankenhauskapazitäten zu investieren? Warum wurden die Arbeitsverhältnisse nicht so verbessert, dass neues Personal gewonnen werden konnte? Warum wurden die Gesundheitsämter nicht wieder personell so ausgestattet, dass sie die notwendigen Arbeiten, wie zum Beispiel Nachverfolgung von Ansteckungen, leisten können? Der Virologe Henrik Streeck, der vor allem den Schutz alter Menschen als Risikogruppe für notwendig hielt, kritisierte, dass während des Sommers 2020 weder für Heimbewohner noch für die allein in Privatwohnungen Lebenden ausreichende Vorbereitungen auf die zweite Infektionswelle getroffen worden seien. Und auch im November 2021, nach fast 2 Jahren Pandemie, werden erneute restriktive Maßnahmen und die erneute Aushebelung von Grundrechten immer noch mit dem überlasteten Gesundheitssystem begründet. Und das, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung inzwischen geimpft ist. Viele Beschäftigte im Gesundheitswesen fordern daher eine Abkehr von den neoliberalen Dogmen und dem betriebswirtschaftlichen Schmalspurdenken, in dem gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Folgen ausgeblendet werden. Doch in der Mainstream-Politik ist ein Umdenken kaum erkennbar. Zwar wurde und wird laufend beteuert, Krankenhäuser seien systemrelevant, aber die Tatsachen weisen in eine andere Richtung. Von März bis Ende 2020, mitten in der Pandemie, wurden 15 Krankenhäuser geschlossen, Teilschließungen nicht eingerechnet. 2021 gingen die Schließungen weiter. Hinzu kommt, aufgrund der desaströsen Krankenhausfinanzierung und der Kommerzialisierung des Gesundheitswesens, in dem vorgesehen ist, dass Krankenhäuser wie jeder Gewerbebetrieb Gewinne abwerfen müssen, sind zahlreiche private und öffentliche Kliniken von Insolvenz bedroht. 40% der deutschen Krankenhäuser machten Verluste, stellte der Bundesrechnungshof im Oktober 2020 fest. 10% seien akut insolvenzgefährdet. Damit ist nicht auszuschließen, dass weitere 200 Kliniken dicht machen müssen. Betroffen sind vor allem ländliche Regionen. Bund und Länder fördern die Schließungen im Interesse privater Krankenhauskonzerne mit bis zu 750 Millionen Euro jährlich. Hinzu kommt, dass die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung im deregulierten Gesundheitssystem und in der Altenpflege so schlecht sind, dass immer mehr Fachkräfte den Beruf aufgeben und nicht mehr ausreichend neue geworben werden können. Die Veränderung des Pflegeschlüssels zugunsten der Patienten verschärfte die Situation weiter. Das Resultat ist den Tagesberichten im DIFI-Register zu entnehmen, erstellt vom Robert-Koch-Institut und der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Am 12. November 2020 waren noch 28.517 betriebsbereite Intensivbetten registriert. Am 10. November 2021 aber nur noch 22.169, also 6.348 weniger als im Jahr zuvor. Mit den selbst in der Pandemie weiter vorangetriebenen Deregulierungen und Kürzungen im Gesundheitswesen und der dadurch verursachten Notsituation, auch auf den Intensivstationen, werden dann wieder Einschränkungen der Grundrechte und Reglementierung des Privatlebens gerechtfertigt. Und so kann es immer weitergehen.